Gott ist mit uns an jedem neuen Tag. Guter Start für eine Predigt. Hey, liebe Kinder, ich darf euch jetzt gleich in eure Kindergottesdienste verabschieden. Und wir wollen noch kurz für euch beten und ihr dürft noch einmal mit mir aufstehen. Wir machen so ein bisschen Stand-up, so immer wieder hoch und runter, hoch und runter. Wir machen ein bisschen ruhig, nicht so wie letzte Woche, wir machen ein bisschen weniger, aber ab und zu. Papa, ich danke dir für den Tag heute. Ich danke dir für alles Gute, was du reingelegt hast. Und ich möchte dir jetzt alle Kindergottesdienste hinlegen, dass du da dabei bist, dass du Spaß und Freude schenkst, dass du gute Gemeinschaft schenkst und auch einfach dort dabei bist. Danke für jeden, der sich da auch investiert, und segne dir jetzt einfach in deinem Namen. Amen. Gut, ihr dürft alle Kinder sich so mal Richtung Ausgang begeben und da warten die Kinder Mitarbeiter auf euch, und falls du neu bist als Kind und Lust hast auf den Kindergottesdienst, kannst du einfach dahin gehen. Die versorgen dich dann mit einer entsprechenden Altersgruppe und du wirst was Cooles erleben. Yes, mein Name ist David. Ich bin hier in der Gemeinde angestellt für den Lobpreis und den Technikbereich und für die Range inzwischen auch. Und ich habe die Ehre, heute predigen zu dürfen. Und ihr seht schon, um was es heute geht. Wie könnte es anders sein? Erster Sonntag im Jahr. Es geht um die Jahreslosung. Wir machen eine kurze Umfrage, so nur mit Handzeichen. Wer weiß schon, was ist der Vers dieses Jahr? Wer weiß es schon? Hand hoch. Okay, das ist schon mal eine gute Quote. Wer hat sich schon intensiv mit der Jahreslosung auseinandergesetzt? Okay, hey, voll gut. Dann können wir heute was zusammen mitnehmen. Das ist eine gute Sache. Genau, also für alle, die jetzt gerade beim ersten Mal noch nicht die Hand heben können, wollen wir einfach mal direkt starten. Ne? Und ich will euch mal erzählen und wir wollen mal zusammen lesen, was der Vers dieses Jahr ist. Wir haben eine Folie dazu und der Vers steht im 1. Thessalonicher 5,21. Ich habe euch die neuevangelistische Übersetzung mitgebracht. Und dort steht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Ist schon mal ein guter Vers, ein guter Satz, und wir wollen jetzt zusammen ein bisschen uns anschauen, wo steht er, was meint er und auch am Ende dann, was können wir daraus mitnehmen. Und da wollen wir einfach mal zusammen reinstarten. Und wir wollen uns ein bisschen ranarbeiten, so ein bisschen von groß immer kleiner werden. Und als erstes wollen wir erstmal schauen, in welchem Buch steht er denn. Also steht im Neuen Testament, ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Thessalonich, heißt in der Bibel. Der Otto-Normalmensch würde sagen Thessaloniki, so wie wir es heute kennen. An diese Gemeinde hat Paulus damals einen Brief geschrieben. Es war so circa 51 nach Christus, einer der frühesten Briefe so in der Bibel. Und der hat nur 5 Kapitel, das ist eine super Nachmittagslektüre, falls ihr heute irgendwie nach der Predigt Lust habt auf diesen Brief. Bietet sich an, so je nachdem wie schnell ihr lest, vielleicht eine Stunde, ein bisschen weniger vermutlich. Genau. Was war der Hintergrund, wo schreibt Paulus eigentlich hin? Das ist ja ein Brief. Und bei einem Brief ist immer auch gut zu wissen, naja, wo schreibt er denn hin und was geht denn da eigentlich ab, um zu verstehen, warum er es schreibt. Was war in der Gemeinde so Phase? Paulus und Silas haben diese Gemeinde frisch gegründet. Auf der zweiten Missionsreise von Paulus haben die dort Gemeinde gebaut. Und so wie wir vorher gehört haben in dem Video, die haben Gemeinde gegründet. Voll gut, Stefan Striefler wäre stolz. Und in der Stadt, da war viel los. Also da gab es einen Hafen, da war einfach zu der Zeit, Hafen war immer gut, viel wirtschaftliches Wachstum, viel Geld. Und es gab auch eine sehr gut etablierte jüdische Gemeinde, die dort vor Ort waren. Und Paulus und Silas haben halt eine nicht-jüdische Gemeinde unbedingt gegründet. Und da fanden die Juden das irgendwann mal gar nicht so cool, dass die Gemeinde so gut floriert ist und dass irgendwie sich dann auch Juden bekehrt haben zum Christentum. Und irgendwann mal wurde es denen zu bunt und dann haben die auch Paulus bedrängt und haben ihn dann irgendwann mal auch aus der Stadt rausgedrängt. Er ist dann geflohen nach Beröa, so wenn man auf der Karte guckt, ein Stück weiter nach links. Und er musste schnell gehen, er musste schnell fliehen und so eine frisch gegründete Gemeinde zurücklassen. Das ist so ein bisschen, was bei der Gemeinde los war. Und das zeigt dann auch so ein bisschen die Absicht des Briefes, weil er schnell gehen musste und die Gemeinde halt trotzdem noch in diesem Setup war, dass halt die bedrängt wurden, dass die Juden das immer noch nicht cool fanden, ne? Weil die Juden, die waren immer noch da, die das nicht so gut fanden. Ne? Da hat er reingeschrieben in diese Situation. Und so die Absicht des Briefes war im Endeffekt, den Leuten Mut zu machen. Heute wird man vielleicht auch Lobhudelei sagen, aber eigentlich geht's immer, ihr seid so toll, es ist so schön, es ist so wow. Und die ersten Kapitel gehen echt viel darum. Er macht den Mut in der Situation, Er packt auch Lehre rein über ein gottgefälliges Leben und erklärt auch ein paar Fragen, vor allem die Frage, was passiert mit Menschen, die sterben, bevor Jesus wiederkommt. Die Frage beantwortet er da auch. Das ist so ein bisschen die allgemeinen Punkte zu dem Thessalonicher Brief, dass wir so ein bisschen ein Gefühl kriegen, was passiert da so. Wir wollen noch ein bisschen kleiner werden, wir wollen auf das Kapitel 5 schauen, in dem unser Vers steht. Worum geht's in Kapitel 5? In Kapitel 5 geht's zu Beginn gerade um die Frage, was ich gerade schon gesagt habe, wann kommt der Herr wieder, was passiert da? Und Paulus ist da recht straight, er sagt, naja, er wird schon irgendwann mal wiederkommen, aber kümmert euch halt nicht drum, also ihr werdet eh nicht wissen, wann. Und dann gibt's nochmal so eine Unterteilung, also in eurer Bibel findet ihr immer wieder so kleine Zwischenüberschriften, die dann halt so ein bisschen einen Hint geben, was danach passiert. Und da kommt vor Vers 12 die Überschrift, je nach Übersetzung, ein Part mit abschließenden Anweisungen. Je nachdem, welche Bibel ihr lest, steht da vielleicht auch ein bisschen was anderes, aber so im Grundgedanken steht es da. Und das kommt dann ab Vers 12. Und da geht's dann richtig los mit ganz vielen Aufforderungen im Endeffekt. Und in dem steht nachher unser Vers. Und wir lesen es einfach mal zusammen, damit ihr auch da mitlesen könnt. Freut euch alle Zeit, betet immer zu, sagt Gott in allem Dank. Das ist es, was Gott will und was er euch durch Christus Jesus möglich macht. Unterdrückt nicht das Wirken des Heiligen Geistes, verachtet prophetische Aussagen nicht, prüft aber alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Das ist der Kontext, in dem sich unsere Jahreslosung befindet und wohlfühlt. Da steht es drin in all diesen Anweisungen. Und jetzt wollen wir zu dem eigentlichen Vers kommen. Ich habe vorher noch vergessen, für die, die es gar nicht wissen, warum Jahreslosung. Generell wird für jedes Jahr eine Jahreslosung, ja, inzwischen wird sie ja eigentlich relativ demokratisch gewählt, in einem Ausschuss, das ist dann ökumenisch für alle Kirchen. Und viele Kirchen nehmen das sich so als Jahresmotto oder zumindest mal als erstes Predigtthema im neuen Jahr. Das machen wir jetzt mal. Und genau. Da ist oft dann die Kunst ein bisschen, dass es halt nur ein Vers ist und deswegen muss man sich oft auch ein bisschen den Kontext drum anschauen, um ihn besser zu verstehen und das wollen wir heute machen oder haben wir jetzt schon gemacht. Und jetzt wollen wir den eigentlichen Vers mal anschauen. Und wenn wir mal nur auf diesen reinen Vers schauen, fallen ein paar Sachen auf und ich habe es versucht mal so farblich hervorzuheben. Also naja, Farbe ist relativ, aber ich habe es versucht hervorzuheben. Wir haben jetzt ein bisschen den Kontext angeschaut und gemerkt, wo steht's drin. Wir haben schon ein bisschen ein Gefühl. Und die Sachen, die jetzt auffallen, sind eigentlich drei Sachen. Das erste ist, dass da ein Aber steht. Ein Aber ist immer so, in der Schule hat man früher, wie hat man das gesagt, das sind immer Signalwörter und sowas. Muss man aufpassen. Ein Aber bezieht sich immer auf irgendwas anderes. Das Wetter ist schön, aber da drüben ist schöner. Oder, ich weiß nicht, ich finde es hier richtig cool, aber der Weihnachtsbaum ist mir zu hell. Oder es gibt immer irgendein davor. Das ist schon mal die erste Sache. Und wenn man noch ein bisschen Nerdy-Wissen anbringen will. Im Griechischen ist es nicht so dieses Aber, so dieses Gegensatz Aber, sondern eher so ein Verstärkendes, so ein bisschen so zusätzlich. So, ja, es ist gut und zusätzlich das, was danach kommt. Das ist die erste Sache, die, finde ich, auffällt. Die zweite ist ein Und. So, und bei einem Satz mit, was sind es, 7 Wörter, 2 so Wörter, ist schon mal ein guter Anfang. Und ist so Verbindungswort. So, es gibt einen ersten Teil und einen zweiten Teil. Und das werden wir uns nachher noch ein bisschen anschauen, dass es einen ersten Teil gibt, prüft aber alles. Und dann gibt's, wenn wir das gemacht haben, einen zweiten Part und dann behaltet das Gute. Also das sind zwei Schritte. Das zeigt auch das Und. Und dann gibt's noch einen dritten Punkt, den sieht man da jetzt nicht so gut. Da müssen wir noch eine Folie weitergehen. Und da seht ihr, vor der kleinen 21 ist ein Komma. Und das ist auch so ein kleiner Indikator, dass es halt kein abgeschlossener Satz ist und da müsst ihr jetzt ein bisschen schauen, je nach Übersetzung, es ist jetzt Neuevangelistische, die Elberfelder macht es auch so, ein paar nehmen es als abgeschlossenen Satz und ich will da jetzt gar nicht groß drauf rumreiten, aber so die eher textnahen Übersetzungen übersetzen es auch so, deswegen würde ich auch behaupten, da ist auch was Wichtiges drin und sei auch gesagt, dass die Verszählung nicht immer das Entscheidende ist, weil es kam zuerst die Schrift und dann irgendwann mal kam für die, die das nicht alles auswendig können, kam die Verszählung dazu, dass so wir uns besser orientieren können. Deswegen Satzbau vor Verszählung. Also der Satz gehört schon zusammen und die haben halt danach einen Vers reingeknallt. Und deswegen finde ich es wichtig, auch drauf zu schauen, ja okay, was ist denn die andere Hälfte vom Satz? Weil sonst wäre es ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen gemein, das so arg aus dem Kontext zu nehmen. Und das wollen wir uns auch mal noch kurz anschauen, um zu verstehen, Was meint denn der Vers im Ursprung an die Gemeinde damals, so wenn man jetzt mal rein exegetisch drauf schaut? Und ich meine, was steht in dem Vers 20? Verachtet prophetische Aussagen nicht. Das schreibt er an die junge Gemeinde, die frisch gegründet ist. Und was lässt uns das für Rückschlüsse zu? Ja, es gab prophetisches Reden. Auch in der jungen Gemeinde gab es prophetisches Reden. Es sollte nicht verachtet werden, sondern es sollte geschätzt werden. Aber es sollte auch geprüft werden. Und ich glaube, das ist ein Rückschluss, den wir auch für uns mitnehmen dürfen. Es soll prophetisches Reden geben. Wir sollen es achten, aber wir sollen es auch prüfen. Und meiner Ansicht nach ist das der erste oder die eigentliche Meinung, wo der Vers drinsteht und was er mal im allerersten meint an die Gemeinde damals. Es geht um diese prophetische Rede, dass wir die prüfen sollen und dass wir davon das Gute behalten sollen. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr schon WhatsApp-Status gecheckt habt, aber mindestens mal unser Pastor hatte schon eine tolle TÜV-Plakette zum Thema Jahreslosung drin. Und das ist eigentlich auch so die Richtung, wo alle reinschießen. So, ja, okay, wir sollen alles prüfen und das an verschiedenen Kriterien. Und ich sage auch nicht, dass die Stelle das nicht unbedingt sagt, aber ich würde sagen, so in der ersten exegetischen Ansicht, ja, nicht unbedingt die Stelle, aber ich glaube trotzdem, dass es biblisch ist, alles zu prüfen. Wir haben einen Auftrag zu prüfen und es gibt genügend andere Bibelstellen, die das auch hergeben. 1. Johannes 4, Vers 1, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. Wir haben einen Auftrag zu prüfen, wir haben einen Auftrag, alles zu prüfen. Ob es die Stelle unbedingt hergibt, sei dahingestellt. Das soll halt nicht die Diskussionsrunde werden. Wir haben es jetzt einfach mal zusammen angeschaut, haben festgestellt, okay, wir sollen prüfen, wir sollen vor allem auch Prophetisches prüfen, aber biblisch gesehen dürfen wir auch alles andere prüfen und deswegen soll ich einfach nur einmal zeigen. Und jetzt wollen wir mal gucken, gut, prüfen soll man, aber wie prüfen wir denn eigentlich? Und wenn wir prüfen sollen, ist die erste Frage, die wir beantworten sollten, naja, was sollen wir denn eigentlich prüfen? Und ich finde, du kannst es jetzt richtig krass verkopfen und das hoffe ich, dass ich es nicht tue, sondern einigermaßen greifbar mache. Und ich glaube, die Sachen, die wir prüfen können und prüfen sollen immer wieder, die sind, habe ich euch ein paar Punkte mitgebracht, das ist bestimmt nicht vollständig, aber zumindest mal die meisten. Paulus spricht in seinem Brief viel über eine gottgefällige Lebensführung. Er spricht ganz viel darüber, was sind gute Sachen in deinem Leben, was sind schlechte Sachen in deinem Leben. Und ehrlicherweise, glaube ich, ist das eine der ersten Sachen, die wir immer wieder prüfen sollten. Sachen, die wir in unserem Leben tun, lassen die uns Jesus ähnlicher werden oder machen die das Gegenteil? Und Paulus spricht das hier an und ich glaube, das dürfen wir da auch mit rausnehmen. Ein zweiter Punkt, wir sollten prüfen, was uns an Theologie vermittelt wird. Also, wir machen nachher da im Kaffee, könnt ihr alle kommen, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle und erzählt mir, was ich Doofes erzählt habe. Aber, also, im Ernst, alles, was ihr an Lehre hört, solltet ihr prüfen. Und ich glaube auch, dass Lehre nicht nur in Gemeinde passiert. Wenn wir ehrlich draufschauen, passiert sie in irgendwelchen sentimentalen Insta-Reels, sie passiert in Podcasts, sie passiert auf Konferenzen, sie passiert. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo ihr euch Lehre holen könnt. Und ich glaube, da ist unglaublich wichtig, dass wir das prüfen. Weil hier kennt ihr euren Pastor jetzt schon eine Weile und wisst so, wie er tickt. Wenn ihr euch das irgendwo holt, dann habt ihr keine Ahnung, wer das am Ende ist und wie er eigentlich tickt und was da auch noch dahinter steckt. Und da ist es umso wichtiger, dass wir es prüfen. Gemäß dem Vers sollten wir Prophetien auf jeden Fall auch prüfen. Ich meine, wenn jemand kommt und sagt, ich habe den Eindruck, du sollst mich heiraten, Alarmglocken, das solltest du mal prüfen. Ich glaube, das ist eine ziemlich schwierige Prophetie. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele andere Prophetien, wo schon Blödsinn mitgetrieben wurde, wo Sachen einfach falsch waren. Und auch da sollten wir ehrlich sein und nicht sagen, oh, das hat irgendwie einen christlich heiligen Touch, jetzt muss unbedingt stimmen. Ich glaube, auch da dürfen wir ehrlich rangehen und prüfen. Und ein vierter Punkt ist, wir dürfen auch Gottes Sprechen an uns prüfen. Mir sind schon Leute begegnet, die haben Sachen gesagt, Gott hat mir gesagt, das und das. Und dann bist du immer ein bisschen ohne Argument, weil dann sagst du, ja gut, okay. Aber ich glaube, auch da dürfen wir selber, wenn wir den Eindruck haben, Gott sagt das und das, dann sollten wir das prüfen an den Kriterien, die wir gleich schauen. Aber auch da dürfen wir ehrlich zu uns selber sein und sagen, wenn das nicht passt, dann haben wir uns halt verhört. Und dann ist nicht unser Glauben irgendwie kaputt, sondern dann passt's halt nicht. Und das darf auch passieren und das kann auch passieren. Aber auch da gehört eine ordentliche Portion Demut dazu, dass wir das auch tun und auch zulassen. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig. Das sind so mal die ersten Dinge, die man so prüfen kann. Man kann auch ganz viel anderes prüfen. Wir sind generell als deutsche Prüfweltmeister, also es gibt vieles, wo wir wahrscheinlich prüfen können. Jetzt ist die Frage, wie prüfen wir? Und wir haben hier ganz viele Leute, die viele Prüfmessreihen machen. Die müssen wir jetzt verzeihen, wenn wir es sehr theologisch machen. Aber wie prüfen wir? Wenn man mal auf die Wortdefinition schauen, das Feststellen, inwieweit etwas einer bestimmten Anforderung entspricht. Das ist Prüfen. Okay, also wir haben irgendwie einen Bestzustand, so einen Sollzustand, und wir müssen halt prüfen, wie weit entsprechen wir dem oder auch nicht. Und bevor wir diesen Sollzustand anschauen oder besser eigentlich Kriterien anschauen, an denen wir prüfen können, seien noch zwei Sachen gesagt. Das ist nicht die Idee von dem Vers, jetzt durch Gemeinde zu gehen und sagen, das ist doof, der Baum steht zu weit vorne, weiß nicht, was trägt er eigentlich und irgendwie generell kein Hemd und ah, das ist auch doof und das passt mir auch nicht und das ist auch doof und das ist auch doof. Das ist nicht der Freifahrtschein, so durch Gemeinde zu gehen. Das sagt nicht nur ich, sondern das sagt auch Paulus ein paar Verse weiter vorne. Vers 13 geht es um Leute, die sich übermäßig in Gemeinde einbringen oder generell in Gemeinde einbringen. Und da sagt Paulus dazu, schätzt sie um dieses Tuns willen über alles in Liebe, haltet Friede untereinander. Und das ist schon mal, Paulus nimmt uns schon mal richtig Wind aus den Segeln und gibt uns schon mal Hausaufgaben mit, so wie wir prüfen dürfen und wie wir dann Sachen auch ansprechen dürfen. Ja, wir sollen Friede halten, wir sollen es in Liebe tun und wir sollen es konstruktiv tun, nicht destruktiv. Und ich glaube, das ist schon mal gut, wenn wir das schon mal für uns mitnehmen. Und das gilt nicht nur irgendwie für Leute, die hier hauptamtlich arbeiten, sondern für alle, die sich einbringen. Da dürfen wir in Liebe und konstruktiv prüfen und Anmerkungen weitergeben und nicht irgendwie so, oh, ist alles doof. Genau. So mal zum Thema wie. Jetzt habe ich ganz viel drumherum geredet, könnte man sagen. Und jetzt wollen wir uns wirklich Kriterien anschauen, woran prüfen wir. Und das erste Kriterium ist die Schrift. Tatsächlich habe ich mich verschrieben, es ist 2. Timotheus 3,16. Verzeiht mir, das ist so. Da steht in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Sagt auch Paulus, und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Stellen, warum wir die Bibel nutzen. Wir messen Sachen an der Schrift Gottes, weil sie Gottes Wort ist. Und das ist der Punkt, warum wir es dran messen. Und das ist der Punkt, warum wir es dran messen sollten. Und ich glaube, dass mit der Stelle vielleicht auch schon ein paar schwierige Sachen gemacht wurden. Aber ich glaube trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir ein gutes Verhältnis zu unserer Bibel haben. Und wir haben, wenn man jetzt, also ich studiere Theologie, ich beschäftige mich viel auch mit so aktuellen Strömungen, wie Leute an Bibel rangehen und so gerade so State of the Art in der Wissenschaft ist eher so, dass man arg historisch kritisch rangeht, dass man sagt, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das passt historisch nicht, das passt von den Jahreszahlen nicht, das kann damals auch gar nicht gewesen sein. Und in den meisten Fällen müssen die selber noch ein paar mehr Annahmen treffen, um auf den Zweig zu kommen, wo sie am Ende dann sind, um sich das schön zu reden. Und ich glaube, die richtige Art und Weise, an die Schrift ranzugehen, ist nicht zu sagen, ja, Bibel passt alles und, also, Bibel passt alles, aber irgendwie nur blind drauf zu schauen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man historisch-biblisch an die Sache rangeht, dass man schaut, okay, was war damals der Kontext? Ich meine, wir haben es ein bisschen gemacht. Wo spricht es rein? Dann haben wir vielleicht auch die erste, was es gemeint hat, mitgekriegt. Und dann können wir Rückschlüsse ziehen, was es heute meint. Aber ich glaube, so von vornherein zu sagen, die Bibel stimmt nicht und das passt nicht und das passt nicht, das ist ein bisschen schwierig, weil am Ende ist Bibel trotzdem Wort Gottes. Wie kann man es praktisch machen und an der Schrift prüfen? Jetzt haben wir eine Sache, weiß ich nicht, in der Lehre ist es immer einfach, kann man sagen, steht da anders oder er hat einen falschen Vers hingeschrieben. Aber wenn du jetzt was in deinem Leben hast oder denkst, okay, das ist eine gute Sache oder weiß ich nicht, was man halt so prüfen möchte, wir haben vorher drüber geredet, ich glaube, dann ist richtig wichtig, dass man sich mit der Bibel beschäftigt. Und man kann immer gucken, okay, was sagt denn die Bibel dazu? Und einfach mal losblättern, aber da bist du relativ beschäftigt. Oder ich glaube, es ist viel einfacher und viel wichtiger, wenn wir uns einfach mit der Bibel auseinandersetzen. Ich hatte in der Vorbereitung ein ganz cooles Bild dazu gehört, so ein Banker beschäftigt sich immer ganz lang mit dem Originalgeldschein, um dann zu checken, was die Fälschung ist und nicht erst, er guckt nicht alle Fälschungen, weil da gibt's immer alle Auswüchse und sonst was, sondern er kennt das Original, er weiß, wie es sich anfühlt, wie es aussieht, wie es riecht, weiß ich nicht. Aber er kennt das Original und dann erkennt er die Fälschung, wenn was nicht dem Original entspricht. Und ich glaube, genauso ist es ganz ratsam, wenn wir auch so mit unserer Bibel umgehen, wenn wir die Bibel kennen, wenn wir uns mit ihr auseinandersetzen, wenn wir Kontexte kennen, wenn wir einfach wissen, was da drin steht, dann können wir auch sagen, wenn jemand kommt, das und das steht da drin und du weißt, naja, steht da halt nicht drin, kannst du auch sagen, es steht da halt nicht drin. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Original auseinandersetzen, um ja auch zu erkennen, wenn da komische Sachen sind. Und deswegen schafft euch Zeiten, wo ihr Bibel lest und wo ihr auch ja fest in der Schrift werdet. Zweiter Punkt, Thema Geisterunterscheidung. Wir haben generell die Gabe der Geisterunterscheidung bekommen. Es hat wirklich gar nichts mit Ghostbusters zu tun und es klingt ein bisschen spooky, aber ich glaube, dass Gott uns die Fähigkeit gegeben hat, zu erkennen, okay, ist es ein guter Geist, der das tut, oder ist es halt was anderes? Und wir haben vorher auch schon gehört, dass auch falsche Lehrer in die Welt gegangen sind, dass es genügend gibt und die gibt es auch heute noch, Spoiler. Und ich glaube, Gott hat uns da Fähigkeiten gegeben, das zu unterscheiden, das zu erkennen und das sollten wir ernst nehmen und das sollten wir auch in unserer Gemeinde schätzen. Da gibt es Leute, die das ein bisschen schon länger machen und vielleicht auch noch mehr ein Gefühl für haben und das dürfen wir auch wertschätzen, das dürfen wir erkennen und das sollten wir auch wirklich ja in unserer Mitte auch fördern. Und das klingt immer noch ein bisschen abstrakt und deswegen will ich euch auch mit einer Bibelstelle noch ein bisschen so einen ersten, vielleicht ein bisschen greifbareren Punkt mitgeben. In 1. Johannes 4, Vers 2 steht, den Geist Gottes erkennt ihr daran, dass er deutlich macht, Jesus Christus kam als wirklicher Mensch in unsere Welt. Und alles, was das schon mal vom Grundsatz bezweifelt, da kannst du schon mal sagen, naja, das ist nicht der Geist Gottes, das ist was anderes. Und damit ist so das erste Prüfkriterium und alles Weitere kann dann noch kommen, die feineren Sachen. Aber wenn das schon mal nicht passt, dann sollten alle Alarmglocken angehen und sagen so, wow, was sagt er, was geht hier? Das kann schon mal ein erstes Prüfkriterium sein. Ein drittes Kriterium kann sein, ich habe es, glaube ich, genannt, die Folie, hilf mir. Christliche Gemeinschaft, wunderschön. Was meine ich damit? Ich muss ein bisschen ausholen. Ich glaube, oder ich weiß, dass schon in der frühen Kirchengeschichte gab es ganz viele Kirchenväter nennt man sie, also Leute, die irgendwie theologisch damals für was eingestanden sind, die haben sich damals schon auf einen Grundsatz geeinigt, man nennt es die Glaubensregel oder Regula Fidei, das waren so die Grundsätze, auf die hat man sich geeinigt, so 300 nach Christus, so dass Jesus auf die Welt kam, dass er gestorben ist, gelitten hat, dass er wiederkommen wird, so das waren so die Grundsätze, auf die hat man sich geeinigt und ja, auf die hat man sich in Gemeinschaft geeinigt und daran hat man dann alles gemessen, was an Irrlehrer kam, das war so immer so der Check, okay, passt es dazu, nee, passt nicht dazu, okay, dann nicht. Und ich glaube, zum einen stecken da ganz gute Lehren drin, zum anderen zeigt es schon ein Prinzip, das richtig wichtig ist. Die haben das gemeinsam beschlossen, ne? Die haben gemeinsam drauf geschaut und da hat nicht nur einer gesagt, so ist es und so bleibt es und so, sondern die haben gemeinsam drauf geschaut, sich drauf geeinigt und dann war das der Grundsatz. Und ich glaube, dass wir daraus lernen können, dass es auch gut ist, wenn wir über Sachen reden, wenn wir uns Sachen gemeinsam anschauen. Meistens ist man nicht der Einzige, der irgendwie was mit Gott zu tun hat. Meistens ist man nicht der Einzige, der irgendwie was verstanden hat, sondern da gibt's andere Leute, die das auch tun und vielleicht auch einen anderen Blickwinkel drauf haben und vielleicht nicht nur in dieser eine Richtung denken. Und das ist richtig gut und das dürfen wir auch nutzen. Und warum ich auch so ein bisschen diesen Geschichtsausflug gemacht habe, wenn jemand kommt und sagt, ich habe die Erkenntnis, so alles falsch die letzten 2000 Jahre, da würde ich auch erstmal nachfragen, so, naja, glaubst du wirklich, dass sich jetzt 2000 Jahre lang alle Christen geirrt haben und du hast verstanden? Das ist schon mal grundsätzlich eine steile These und ein bisschen vermessen. Und auch da würde ich dann schon mal einen Schritt zurückgehen und mal gucken, okay, bist du dir sicher? Warum denn eigentlich? Und ich glaube auch da, dass es immer wieder Leute gibt und geben wird, die sagen, ja, aber alle hatten falsch, ich hab's verstanden. Und da dürfen wir auch ein bisschen Alarmglocken, was passiert hier? Tja, such Gemeinschaft mit anderen und prüf auch Sachen mit anderen. Nächster Punkt, vorletztes Kriterium, die Frucht. Was meine ich damit? Ich glaube, gerade in Bezug auf irgendwie Dienste in der Gemeinde oder auch Sachen, die du in deinem Leben als irgendwelche Traditionen oder als Sachen mit deinem Glauben in deinem Leben installierst, da lohnt sich's auch immer mal drauf zu schauen, okay, was ist denn das Ergebnis davon? Und Jesus selber hat da ein ganz cooles Bild zu gehabt. Da geht's eigentlich eher um die Irrlehre als die Irrlehre an sich. Er spricht davon, dass ein guter Baum keine schlechten Früchte haben kann und dass ein schlechter Baum keine guten Früchte haben kann. Und ich glaube, genauso können wir das auch auf falsche Lehre. Genauso können wir das auch auf Sachen, die in unserem Leben so stattfinden, so immer drauf schauen, okay, was ist denn das Ergebnis davon? Werde ich Jesus ähnlicher? Werde ich Jesus nicht ähnlicher? So, was passiert damit und tut's mir gut, tut's mir nicht gut? Und das ist manchmal ein ziemlich harter Punkt und das ist auch manchmal, fordert es auch, ja, Selbstkontrolle, manchmal fordert es auch irgendwie, dass man sich das selber eingestehen muss, dass es jetzt vielleicht nicht so der Burner ist, dass es vielleicht nicht so cool ist, dass man das vielleicht doch ändern sollte. Und es ist auch ein bisschen ein Balanceakt, so gerade so, auch in Gemeinde zwischen einer schönen Tradition, die auch Frucht bringt, oder halt einem, das haben wir schon immer so gemacht. Und auch da muss man drauf schauen, okay, ist es wirklich was, was wirklich ja Sinn macht, was wirklich Leute irgendwie näher an Jesus führt, was gut ist oder was halt irgendwie, macht man halt schon immer so und deswegen macht man es halt weiter so. Und ich glaube auch da, Frucht ist nicht nur Zahlen, Frucht ist auch Jüngerschaftsprozesse, Frucht ist auch, hey, wie geht's den Leuten und nicht nur wie viele Gottesdienstbesucher, aber trotzdem darf man da drauf schauen und darf man da auch ehrlich sein. Ein letztes Kriterium, die Vernunft. So gut. Gott hat uns einen Verstand gegeben und den sollen wir benutzen. Amen. Ja, sehr gut. Also, Paulus selber sagt in Römer 7,25, mit der Vernunft, die nicht dem Gesetz Gottes. Und Paulus ist der gleiche, der hier gerade viel über prophetisches Reden gesprochen hat, der viel über Heiligen Geist gelehrt hat. Der gleiche sagt, mit meinem Verstand, die nicht dem Gesetz Gottes. Und ich glaube, genau das ist der Punkt, den ich auch hier machen will. Nur weil wir prophetisches Reden haben, nur weil wir Heilige Geist wirken haben in unserer Gemeinde, heißt es nicht, dass wir unseren Verstand ausschalten sollen. Nur weil jemand sagt, er ist ein krass charismatischer Leiter, heißt es nicht, dass du ihn nicht prüfen sollst. Nur weil jemand toll reden kann, heißt es nicht, dass du deinen Kopf einschalten sollst und mal prüfen sollst, was er denn eigentlich redet. Und ich glaube, genau da müssen wir auch in unserem Gemeindeumfeld, in dem wir unterwegs sind, echt aufpassen, dass wir nicht nur irgendwie, ja, es ist irgendwie eine Hype-Bewegung und da gehen viele hin und es ist so toll. Ja, nur weil es ein großer Name ist, heißt nicht, dass er immer gute Theologie verbreitet. Und deswegen hat uns Gott einen Verstand gegeben und den dürfen wir auch nutzen. Ja, wenn uns schon mal was rein logisch komisch vorkommt, dann ist es vielleicht dran, das mal zu prüfen. Also schon mal ohne alle christlichen Kriterien, die ich gerade hatte, wenn es einfach schon gar keinen Sinn macht, dann ist es okay. Dann sollten wir mal prüfen und mal reinschauen. Und ich glaube, wie gesagt, kopfloses Folgen, das ist das Allerwenigste, was Gott will, was Gott von uns will und für uns will. Viele Kriterien und auch da sage ich, das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit. Ich glaube, es kann noch andere geben, aber ich glaube, wenn wir die alle schon mal in unserem Leben haben, dann haben wir schon mal viel auf dem Schirm. Und jetzt ist die Frage, was machen wir, wenn wir geprüft haben und was festgestellt haben? Und jetzt kommen wir zum Punkt der Umsetzung. Ich habe vorher gesagt, da steht ein und. Und wir haben uns ganz lange beschäftigt mit, wie mache ich diesen ersten Teil. Und jetzt kommen wir zum und, zu dem danach, behaltet das Gute. Und auch da habe ich euch ein paar Ideen mitgebracht. Und ich glaube, der erste Punkt bei behalte das Gute impliziert auch, verwirf das Schlechte. So, wenn wir dann feststellen, irgendwas passt nicht, ja, dann dürfen wir das verwerfen. Ne? Wenn es Sachen sind, wenn jemand was nicht so Richtiges erzählt, dann fällt es manchmal einfach, das zu vergessen. Dann sagt man halt, ja, hackt man ab, passt schon. Wenn du aber bei Sachen in deinem Leben prüfst und sagst, naja, das passt jetzt nicht so, dann kann es manchmal auch richtig herausfordernd sein, das nicht mehr zu tun oder das vielleicht in deinem Leben wieder rauszunehmen oder ja, einfach dem keinen Raum mehr zu geben. Und es ist nicht nur verwirft das Schlechte, sondern wenn wir wieder auf den Kontext schauen, Vers 22, meidet das Böse in jeder Gestalt. Auch da ist Paulus recht straight und sagt, naja, es ist, also ihr sollt jetzt nicht alle gehen, wenn hier mal was nicht passt, so, das meint er nicht. Aber ich glaube, dass es schon Dinge im Leben gibt, die sind wirklich nicht gut. Und das wissen wir meistens auch. Und manchmal sind wir da ein bisschen Larifari und sagen, ja, passt schon, das ist ja nur die eine Sache und ansonsten bin ich Top-Christ. Und auch da ist Paulus voll straight und sagt, nee, meide das Böse, in jeder Gestalt, lass es, das tut dir nicht gut. Und das ist manchmal ein bisschen radikal und es ist auch manchmal echt doof und tut weh, aber ich glaube, auch da sollten wir nicht damit spielen. Also, ich glaube, das tut uns nicht gut. Ja, so viel mal zum Negativen. Jetzt kommen wir zum Positiven, das Gute behaltet. Und wie gesagt, wenn wir irgendwie festgestellt haben, es ist etwas gut, dann habe ich euch mal noch ein paar Ideen mitgebracht, wie wir Gutes behalten können. Erster Punkt, starte deine Buchführung. Ich habe bewusst nicht hingeschrieben, schreib Tagebuch, weil ich glaube, das ist in vielen Punkten ein bisschen komisch konnotiert. Starte deine Buchführung. Besorg dir so ein Heft, besorg dir eine Zettelwirtschaft, besorg dir ein Buch, was auch immer dir passt, oder ein Dokument in deinem Handy und fang an, Sachen, die du für gut befindest, gute Lehre, gute prophetische Wörter, die jemand für dich hatte, Erkenntnisse, schöne Erlebnisse mit Gott, wo du dankbar für bist, fang an, die aufzuschreiben, weil es werden Zeiten kommen, da wird es wieder nicht so gut laufen und dann kannst du mal zurückblättern. Und also Gebetstagebuch ist auch cool, wenn du da Sachen reinschreibst, für die du betest und dann später mal drauf guckst und feststellst, 2 Wochen später ist passiert, auch eine ganz nette Erkenntnis, hatte ich auch schon, ist cool. Also lohnt sich schon, Tagebuch ist nur manchmal ein bisschen nicht so das Ding für manche. Suche dir Gelegenheiten zur Reflexion. Und ich glaube, auch da steckt ganz viel drin. Und Jahreswechsel, es passt voll, man reflektiert das alte Jahr, guckt ins neue Jahr. Ich glaube, Jahreswechsel ist ein guter Punkt zu reflektieren. Ich glaube, generell ist es gut, auch in deinem normalen Alltag Zeiten zu haben, wo du reflektieren kannst, ob es jetzt jede Woche, jeden Monat, einmal im Quartal oder ein Halbjahr ist. Sei dahingestellt, das darfst du dir raussuchen. Aber such dir jemanden vielleicht auch, mit dem du das machst, weil das führt meistens dazu, dass du es dann auch wirklich tust. Ob das jetzt ein guter Freund ist, ob das ein Partner ist, ob das wer auch immer ist. Aber ich glaube, wir sollten auch da uns Gelegenheiten suchen. Ne? Und schaff dir Gebetsroutinen, in denen Dankbarkeit einen Raum hat. Und wir haben vieles, für was wir dankbar sein können. Wir haben vieles, wo Gott Gutes tut in unserem Leben. Nicht nur, aber vieles. Und auch da ist es wichtig, dass wir das mit in unser Gebetsleben nehmen und nicht nur irgendwie immer bitte, 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 sondern auch manchmal, hey, danke Gott, dass du das jetzt so cool gemacht hast. Danke, dass du das jetzt so gut gemacht hast. Und ich glaube, auch das wird eine Perspektive verändern. Auch das wird dazu führen, dass du Gutes behalten kannst. Und ich glaube, auch das ist so, wie Gott sich das auch ein Stück weit vorgestellt hat. Wir kommen zum Ende. Und die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und wir haben jetzt viele Ideen gesammelt, was man so, wie man Gutes behalten kann, wie man prüfen kann, wie man das denn alles so machen kann. Und die Herausforderung jetzt ist es halt auch zu machen. Und ich glaube, die größte Herausforderung, die wir so haben, ist, dass wir immer beschäftigt sind. Wir sind always busy, hier noch ein Termin, da noch ein Termin und hier alles voll, da alles voll. So, wenn nicht gerade Feiertage sind, dann habe ich eigentlich eh keine Zeit. Und die gute Nachricht ist, du hast ja heute schon 2 Stunden genommen, hier zu sein. Du bist schon einen Schritt weiter als viele andere. Und ich will dich einladen dazu, dass wir uns auch heute in den 2 Stunden überlegen, ja, was könnte ein Punkt sein, der denn bei mir dran ist nächstes Jahr. Und ich bin jetzt nicht so der Fan von Jahresvorsätzen, aber es ist so ein bisschen ein Jahresvorsatz. Es macht jetzt Sinn, drüber nachzudenken. Und ich glaube, wenn wir das heute tun, dann passiert es auch ein bisschen wahrscheinlicher, als wenn wir das irgendwann mal uns überlegen. Deswegen überleg doch, was könnte bei dir dran sein. Könnte es bei dir dran sein, dass du dir dieses Jahr einen Hauskreis suchst, was du seit ganz, ganz langem schiebst, weil weiß nicht, wie die Menschen sind und keine Ahnung. Ist es bei dir dran, dass du dir so einen Heftzettelbuch, was auch immer, zulegst und anfängst aufzuschreiben? Ist es bei dir einfach nur mal dran, so nach dem Gottesdienst mal mit jemandem zu reden, so, okay, wie fandest du die Predigt oder weiß nicht, das habe ich die Woche erlebt. So, vielleicht ist das der erste Schritt. Vielleicht ist auch was ganz anderes dran, aber ich glaube, es wird mit Sicherheit irgendwas dran sein. Und ich will euch einladen, dass wir jetzt auch ja, die restliche Zeit, die wir jetzt noch haben im Gottesdienst, auch da ein bisschen für nutzen, auch darüber nachzudenken, zu hören, was spricht Gott, vielleicht legt dir auch voll was aufs Herz, wo du eigentlich auch weißt, dass es dran ist, passiert auch manchmal, und dass wir da auch hören, okay, was könnte der Schritt sein? Wir wollen auch als Gemeinde nächste Woche genau das tun. Wir wollen zusammen schauen und hören, was ist denn dran? Wir wollen prophetisches Redner Raum geben, wir wollen Raum geben zum Prüfner, wir wollen auf Gott hören, was er für 2025 für unsere Gemeinde hat. Wir werden Fasten- und Gebetstage haben, wir werden Dienstag und Mittwoch fasten und uns abends treffen zum Beten und zum Lobpreis machen und zum Hiersein. Und ich glaube, das ist die Zeit, wo auch Ausrichtung für unsere Gemeinde stattfindet. Und wenn du Glied dieser Gemeinde bist, wenn du Interesse an dieser Gemeinde hast, dann ist es, glaube ich, ganz gut, wenn du zumindest mal an einem Abend hier bist und uns mit uns eines machst und wir zusammenschauen, okay, wo will Gott hier mit hin, wo will Gott mit unserer Gemeinde hin und was legt er uns aufs Herz? Dazu möchte ich herzlich einladen, nachher kriegt ihr noch die Hard Facts, wann, wie, was, wo. Ja, und ich glaube generell, dieser ganze Vers ist so eine Aufforderung und ich glaube, bei Aufforderungen fordert es uns immer auf, aktiv zu werden. Und damit will ich uns ermutigen, dass wir auch wirklich das wirklich tun und dass wir es ernst nehmen und dass wir wirklich auch schauen, was könnte dran sein. Und vielleicht ist es auch nur, dass du nächsten Dienstag zum Gebetsabend oder zu dem Fasten- und Gebetsabend kommst. Vielleicht ist aber auch was anderes dran von den Sachen, die ich gesagt habe. Aber lass uns die Zeit nicht streichen, lass uns darüber nachdenken. Yes. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Ich bin noch zum Abschluss. Papa, ich danke dir, dass du uns mit der Jahreslosung auch was in dieses Jahr reinlegst, dass du da reinsprechen möchtest und dass du uns kennst, dass du weißt, was dran ist, Papa. Und ich möchte dich voll bitten, dass du uns auch heute voll aufs Herz legst, was genau dran ist, dass du uns zeigst, was kann da ein Schritt sein, um das Gute zu behalten. Ich danke dir, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen, dass du uns ja einen Verstand gegeben hast, dass wir prüfen dürfen sollen und dass wir da auch echt mit dir unterwegs sein dürfen in diesem Prüfen. Danke, dass du gut bist und danke, dass du mit uns bist und ja, sei jetzt auch mit uns im restlichen Gottesdienst. Amen.